Mit Gottes Hilfe möchte ich heute über das Thema sprechen, Schattenbilder der Bekehrung und der Heiligung. Und mit diesem Thema möchte ich das berichtigen, was ich vor einem halben Jahr an Pfingsten falsch ausgelegt habe. Als erstes wollen wir uns mit dem Schatten beschäftigen, mit dem Schattenbild. Und damit ein Schatten entsteht, braucht es Licht. Und braucht es einen festen Körper. In der Bibel lesen wir, dass Jesus sagt, ich bin das Licht. Und durch Jesus erkennen wir, dass wir Sünder sind. Durch Jesus erkennen wir, dass er am Kreuz für uns, für mich gestorben ist. Und durch ihn erkennen wir, dass wir den Heiligen Geist brauchen. Im Natürlichen haben wir einen festen Körper und im geistlichen oder übertragenen Sinn haben wir die Tatsache. Es ist eine Tatsache, dass wir vor Gott Sünder sind. Es ist eine Tatsache, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Es ist auch eine Tatsache, dass Gott uns den Heiligen Geist, den Tröster, geben möchte. Und diese Tatsachen, die finden wir im Neuen Testament. Das Alte Testament, das beinhaltet nur das Schattenbild der Tatsachen. So können wir das so uns vorstellen, das Neue Testament, das ist ein fester Körper, die Tatsache, und das Alte Testament, das ist der Schatten, das Schattenbild. Und wenn man einen Schatten genau anschaut, dann sieht man da keine klaren Umrisse. Man kann erkennen, von wo der Schatten kommt oder was der feste Körper ist. Aber wenn wir versuchen, einen Schatten mit einem Bleistift einzukreisen, dann wird er schwierig sein, weil er so unklar ist. Das ist so überfließend zwischen dem Dunklen, dem Schatten und dem Licht, dem Hellen. Das ist so keine klare Linie. Anders wiederum ist es bei einem festen Körper. Da sehen wir ganz klar die Umrisse und wir erkennen die Linien deutlich. Wenn wir versuchen, den Schatten zu kreisen, dann geht das nicht. Einen festen Körper, den können wir anfassen, aber einen Schatten, den können wir nicht anfassen. Das Alte Testament, das ist ein Schatten und wir können nicht genau sagen, nach dem Schattenbild, dass es genau so und so sich verhält, weil der Schatten, der ist unklar. Wie meine ich das? Das Neue Testament beinhaltet Tatsachen und das Alte Testament nur das Schattenbild. Jetzt, wenn wir annehmen, jemand hat von Gott noch nie was gehört und er bekommt das Alte Testament in die Hand und fängt an, das zu lesen, studiert es und er wird niemals die Tatsachen des Neuen Testamentes erkennen können. Er wird daraus rauslesen, dass etwas passieren muss, dass ein Erlöser kommen muss. Er wird daraus rauslesen, dass Gott einen Heiligen Geist, eine Kraft geben wird. Aber diese Klarheit, diese Tatsache, was wir im Neuen Testament haben, die kann er nicht erkennen, weil dieses nur ein Schattenbild ist und nicht greifbar. Anders wiederum das Neue Testament. Dessen Tatsachen, die lesen wir, die können wir greifen, die können wir erleben. Licht und fester Körper und Schatten, das gehört einfach zusammen. Das können wir nicht trennen. Und wenn wir uns vorstellen, wenn jetzt die Sonne scheint und eine Person steht, und wenn wir das Bild anschauen und hinter der Person ist kein Schatten, dann zweifeln wir doch das an, dass diese Person überhaupt da ist, Vielleicht ist es etwas, was wir uns einbilden, oder es gibt ja auch zurzeit diese, mit Licht kann man sehr viel machen, irgendwie in der Luft gewisse Bilder auch zeigen. Die werfen keinen Schatten. Das heißt, wenn wir ein Licht haben, einen festen Körper und einen Schatten, dann ist das für unser Auge, für unser Verständnis etwas ganz Normales. Und genau so ist es mit Jesus, das Licht, Neues Testament, Tatsache und Alte Testament, Schattenbild. Ohne das Alte Testament würden wir das Neue Testament in Frage stellen, weil das Schatten, der Schatten fehlt, das Schattenbild fehlt. So möchte ich dann auf 5 Punkte möchte ich heute eingehen. Der erste Punkt ist Leben in Ägypten. Ägypten ist ein Bild auf die Sünde und die Sklaverei, das zeigt uns den sündigen Menschen. Dann wollen wir den Auszug aus Ägypten betrachten, die Überquerung des Roten Meeres. Das ist ein Schattenbild auf die Bekehrung, das bedeutet Vergebung aller unserer Sünden. Dann wollen wir die Wüstenwanderung noch betrachten. Das ist ein Schattenbild auf das Leben ohne Sünde. Als freier Mensch allerdings ist es der Stand, bei dem die Seele nicht erfüllt ist mit dem Heiligen Geist. Dann wollen wir den Einzug in Kanaan betrachten oder die Überquerung des Jordans. Das ist ein Schattenbild auf die Erfahrung der Heiligung. Erfüllt werden mit dem Heiligen Geist und zum Schluss dann Leben in Kanaan. Das ist ein Schattenbild auf ein Gott ergebenes, heiliges Leben. Jetzt wollen wir vom ersten Punkt beginnen, Leben in Ägypten. Ägypten ist ein Bild auf die Sünde. Das zeigt uns auch, dass die Israeliten dort als Sklaven waren. Sie durften nicht das machen, was sie wollten. Sie mussten das machen, was die Ägypter von ihnen verlangt haben. Sie wurden gezwungen von den Ägyptern, sie waren Sklaven. Und genau so ist ein Mensch, wenn er ein Sünder ist, er macht nicht das, was er will, sondern der Teufel, der zwingt ihn zur Sünde und ihm bleibt nichts anderes übrig. Er ist ein Sklave der Sünde. Jeder Mensch ist ein Sünder, wenn ein Kind anfängt, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden, dann fängt es an, automatisch zu sündigen. Ungehorsam, Lügen. Und das kommt darum, weil der Teufel einen zwingt und Jesus aber nur anbietet. Jesus zwingt niemanden, der Teufel zwingt aber. Und deshalb zwingt er jeden Menschen zu sündigen. Jesus dagegen, er bietet jedem Menschen sein Heil an. Lass uns mal Johannes 12 aufschlagen. Johannes 12, Vers 32. Johannes 12, Vers 32. Da lesen wir, und ich, da sagt Jesus, wenn ich erhöht bin von der Erde, damit meint er, wenn er gekreuzigt wird, dann werde ich alle zu mir ziehen. Und alle meint wirklich alle. Da ist keiner ausgenommen. Und weil Jesus nur anbietet und der Teufel zwingt, deshalb ist jeder Mensch von Anfang an ein Sünder. Jetzt wollen wir zum zweiten Punkt übergehen, Auszug aus Ägypten. So wie die Israeliten sich nicht selber befreien konnten, so kann ein Sünder sich auch nicht selber befreien. Und so wie der Pharao die Israeliten nicht ziehen lassen wollte, so lässt auch der Teufel keinen Menschen ziehen. Er wird alle Macht anwenden, alles anwenden, damit dieser Mensch sich nicht bekehrt, damit er nicht irgendwie mit Gott in Berührung kommt. Und so wie bei den Israeliten es war, dass die Last dieser Sklaverei zu groß geworden ist, so wird es auch bei einem Menschen irgendwann so weit kommen, dass er erkennt, dass er ein Sünder ist, dass diese Sünde ihn so drückt, dass er anfängt, zu Gott zu rufen. So wie die Israeliten das gemacht haben und so wie Gott das Gebet der Israeliten erhört hat, so wird er auch ein jedes Gebet hören, wenn ein Sünder um Hilfe ruft. Und jeder Sünder wird in eine Situation kommen, wie die Israeliten auch gekommen sind. Die sind ans Rote Meer gekommen, hinten war der Feind, vorne war das Wasser. Menschlich gesehen überhaupt keine Möglichkeit, da irgendwie davon zu kommen. Dann stellt sich die Frage, wieder zurück nach Ägypten oder nicht. Und die Israeliten haben genau das Richtige gemacht, die haben zu Gott geschrien. Und jeder Sünder, der das auch tut, dem wird Gott helfen. Und zwar wird er dann die Möglichkeit schaffen, durch das Rote Meer zu gehen. Wenn wir das auch so betrachten, diese was da geschah, dass das Wasser sich teilte, dass die trockenen Füße durchgegangen sind, da ist kein Mensch in der Lage, so etwas zu tun. Und genauso ist es auch bei einem Sünder. Kein Mensch auf Erden kann einem Sünder helfen. Alleine Jesus, der vom Kreuz gestorben ist, allein er hat es möglich gemacht, dass wir von Sünden frei werden. Jetzt lasst uns mal 2. Mose 14 aufschlagen. 2. Mose 14, den 28. Vers. Da lesen wir, dass die Israeliten durchs Rote Meer durch sind und hinter ihnen sind dann die Ägypter gekommen. Und dann steht es, und das Wasser kam wieder und bedeckte Wagen und Reiter und die ganze Heeresmacht des Pharao, die ihnen ins Meer nachgefolgt war. Und jetzt kommt das Entscheidende. So dass nicht einer von ihnen übrig blieb. Alle Ägypter sind gestorben. Das heißt, wenn Jesus unsere Sünden vergibt, egal wie schlimm die Sünden auch sind, die werden alle vergeben. Gott ist nicht nachtragend, er vergibt und dann sind sie auch vergessen. Jetzt wollen wir zum dritten Punkt übergehen, zu der Wüstenwanderung. Das ist ein Bild auf den Zustand eines sündenfreien Lebens. Und so wie die Israeliten keinen Mangel in der Wüste hatten, Gott hat sie versorgt mit Manna, Gott hat dafür gesorgt, dass die Kleidung nicht kaputt gegangen ist. Gott hat ihnen alles gegeben, damit sie durch die Wüste gehen konnten. Genauso wird Gott jeden versorgen, wenn er sein Kind wird, jeden Menschen. Aber diese Vielfalt an Nahrung, was sie in Kanaan hatten, die Israeliten, das hatten die in der Wüste nicht gehabt. In der Wüste hatten die nur das Manna gehabt. Genau, und in Land Kanaan hatten die ja viel mehr Milch und Honig. Habe ich was falsch gesagt? Die sind ja von Ägypten ausgezogen. Dann waren sie in der Wüste, Gott hat sie versorgt mit Manna, mit allem, was sie brauchten. Aber sie hatten ja, wenn wir jetzt die Wachteln und so mal wegdenken, nur das Manna gehabt. Wo sie dann Land Kanaan eingezogen sind, hatten die ja viel mehr gehabt. Und dieser Mensch, wenn er bekehrt ist, hat er alles, was er braucht. Aber dieses Erfülltsein mit dem Heiligen Geist, diese Vielfalt an Nahrung, wie sie in Kanaan hatten später, das hatten die in der Wüste nicht gehabt. Interessant ist es auch, dass während der Wüstenwanderung lesen wir immer wieder, dass sie sich erinnert haben an Ägypten. Haben die nicht dort tolle Gräber gehabt? Fleischtöpfe haben sich erinnert. Und dieser Zug oder dieses Erinnern an Ägypten, das ist bei den Israeliten in der Wüste gewesen. Allerdings, wo sie dann in Kanaan waren, lesen wir nichts davon, dass sie sich erinnert haben an Ägypten, wie es dort war und was sie dort hatten. Das heißt, dieser Zug zur Sünde wird ein bekehrter Mensch haben, dass er immer wieder zurückdenkt an Ägypten. Natürlich ist es dann so, die wussten genau, dass sie freie Menschen sind in der Wüste. Und sie wussten genau, dass wenn sie nach Ägypten zurückgehen, dass sie wieder Sklaven werden. Ich denke nicht, dass sie das eintauschen wollten, aber diese Erinnerung, dieser Zug nach Ägypten, Zug zur Sünde, dieser ist da. Jetzt wollen wir zu dem vierten Punkt übergehen, Einzug in Kanaan. Das ist auch so ein Glaubensschritt, genauso wie die Überquerung des Roten Meeres, so auch die Überquerung des Jordans. Wer diese Erfahrung nicht im Glauben fassen kann, der wird weiterhin in der Wüste bleiben. Wer nicht glaubt daran, dass Gott diesen Heiligen Geist einem geben möchte, dass Gott möchte, dass wir erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, der bleibt weiterhin in der Wüste. Und interessant ist es auch, die Israeliten, die gezweifelt haben, die mussten zuerst in der Wüste sterben und dann durften die Israeliten, die wo geglaubt haben, über den Jordan. Das heißt, wenn unser letzter Zweifel stirbt und wir glauben, dass Gott uns das geben möchte, dann können wir diese Erfahrung der Heiligung machen. Wenn wir jetzt sehen, die Israeliten, die in der Wüste gestorben sind, die sind nicht in Ägypten gestorben. Das heißt, die sind in der Wüste gestorben als freie Menschen, die sind keine Sklaven. Und wenn ein Mensch, der bekehrt ist, stirbt, dann stirbt er als sündenfreier Mensch. Und er hat dann auch die Hoffnung, in den Himmel zu kommen. Jetzt können wir uns natürlich sagen, okay, wenn ich bekehrt bin, das reicht ja aus. Ich habe die Hoffnung, in den Himmel zu kommen. Es reicht ja eigentlich. Ich brauche ja nicht mehr. Lasst uns mal 1. Petrus 1 aufschlagen. 1. Petrus 1, und da wollen wir den Vers 14 bis 16 lesen. Und da schreibt Petrus Folgendes: Als gehorsame Kinder verhaltet euch nicht wie früher, als ihr in eurer Unwissenheit nach den Leidenschaften lebtet, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr heilig in eurem ganzen Lebenswandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Gott möchte, dass wir so sind, wie er ist. Gott ist heilig und er möchte, dass wir auch heilig werden. Noch ein Vers wollen wir aufschlagen, 1. Mose 1. Den 26. und 27. Vers, 1. Mose 1 von Vers 26, da lesen wir: Und Gott sagte, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische im Meer, über die Vögel unter dem Himmel, über das Vieh, über die ganze Erde, über alle Kriechtiere, die auf Erden kriechen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Und jetzt wiederholt sich das nochmal. Nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Die Absicht von Gott ist, dass jeder Mensch ihm ähnlich wird, ihm gleich wird. Und Gott hat hier nicht gesagt, ich bin sündenfrei, deshalb sollt ihr auch sündenfrei sein. Gott hat auch nicht gesagt, ich bin kein Sklave der Sünde, ihr sollt das auch nicht sein. Gott geht noch einen Schritt weiter und sagt, ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Das ist die Absicht Gottes. Und wenn wir dieses Schattenbild anschauen, dann war das Ziel Gottes nicht, die Israeliten aus Ägypten auszuziehen. Das Ziel Gottes war auch nicht, die Israeliten in die Wüste zu bringen, sondern das Ziel Gottes war, von Ägypten sie ins Land Kanaan zu bringen. Das war das Ziel Gottes. Und deshalb wird Gott auch jeden Menschen versuchen, so weit zu bringen, dass er das versteht und erkennt, dass er den Heiligen Geist braucht. Weil Gott möchte, dass wir ihm gleich werden. Das Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist, das ist ein Glaubensschritt. Das zeigt uns auch die Überquerung des Jordans. Wieder ist ein Wunder passiert. Wieder hat Gott eingegriffen. Wieder hat er es möglich gemacht, dass sie durch den Jordan durchgehen könnten. Das war wieder etwas, wo kein Mensch machen konnte. Das allein ist Gottes Sache. Jetzt lasst uns mal Josua 3 aufschlagen, den ersten Vers. Und da werden wir merken, dass die Überquerung durch den Jordan doch so ganz anders ist, wie die Überquerung des Roten Meeres. Josua 3, Vers 1. Und Josua machte sich früh auf, und sie zogen aus Schittim, kamen an den Jordan, er und alle Kinder Israel, und blieben dort über Nacht, bevor sie hinüberzogen. Wie war es, wo die Kinder Israel vor dem Roten Meer standen? Da ist doch eine Angst gewesen, eine Hektik, eine Panik, ein Schreien zu Gott. Das war doch, wenn wir so das sagen können, Rettung in letzter Sekunde. Ne? Ein Hindurchringen und dann waren die durch das Rote Meer durch. Und hier lesen wir, die sind an den Jordan gekommen. Dann haben sie eine Nacht drüber geschlafen. Und dann sind die erst drüber. Da war keine Eile, kein Fliehen. Das war überlegt, das war bedacht. Sie haben sich vorbereitet und sie waren vorbereitet, diesen Weg zu gehen. Und genauso wird es auch bei Menschen sein, die diesen Glaubensschritt machen wollen. Sie werden vorbereitet sein, um diesen Glaubensschritt zu tun. Gott wird sie so weit führen, dass sie erkennen werden, ich brauche den Heiligen Geist. Man ist dann reif für diesen Glaubensschritt. Jetzt wollen wir Apostelgeschichte 1 aufschlagen, die Verse 7 und 8. Apostelgeschichte 1, das sind die letzten Worte Jesu, bevor er gen Himmel fuhr. Und er sagt das Folgendes. Er sagte aber zu ihnen, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Autorität festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommen wird und werdet Zeugen für mich sein in Jerusalem, in ganz Judäa, Samaria und bis ans Ende der Erde. Mit dem Heiligen Geist werden wir Kraft bekommen. Wir werden Kraft bekommen, Zeugen Jesu zu sein. Jetzt nochmal Johannes 16, den 13. Vers. Da sagt Jesus: Auch wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, dann wird er euch in alle Wahrheit leiten. Auch eine Eigenschaft des Heiligen Geistes, er wird uns weiterführen. Wir werden verstehen, was die Bibel sagt. Wir werden diese Wahrheiten, diese Tiefen in der Bibel, werden wir immer mehr und mehr verstehen. Das heißt, Gott möchte uns Kraft geben. Gott möchte, dass wir Zeugen sind von ihm. Und er möchte, dass wir die Wahrheit immer mehr verstehen. Er möchte, dass wir auch heilig sind, wie er ist. Nun kommen wir zum letzten Punkt, das Leben in Kanaan. Und vielleicht stellen wir uns das Leben in Kanaan sehr schön vor. Ein Land, wo Milch und Honig fließt. Das ist Gottes verheißene Land. Wir sind am Ziel angekommen. Aber wir lesen im Buch Josua von vielen Kriegen. Und lasst uns mal Josua 12 aufschlagen. Josua 12, den ersten Vers. Dies sind die Könige des Landes, die Kinder Israel schlugen und deren Land sie einnahmen jenseits des Jordan in Richtung Sonnenaufgang, vom Arnon an bis an den Berg Hermon und die ganze Ebene in Richtung Osten. Und dann kommt ein Doppelpunkt. Und dann wird aufgezählt, König für König, den die Israeliten besiegt haben. Und im letzten Vers von dem Kapitel, in dem 24. Vers, im zweiten Teil, da lesen wir, das sind zusammen 31 Könige. Das bedeutet Kriege, Kämpfe, Anstrengung. Wenn wir erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, dann werden wir kein Ruhekissen bekommen. Wir werden kein übernatürlich geistlicher Mensch werden und wir werden auch nicht durch das Leben hindurch schweben. Wir bleiben, wer wir sind. Unser Charakter, unsere Gewohnheiten, unsere Wünsche, unsere Lebenseinstellung, unsere Umgebung, unser Aussehen, alles bleibt gleich. Aber wir werden Kraft bekommen, unseren Charakter zu verändern, damit er ihm ähnlicher wird. Wir werden Kraft bekommen, all unsere eigensinnigen Wünsche und unsere Person, alles niederzulegen, damit alles, unser ganzes Leben ihm ähnlicher wird und dass wir Zeugen werden Gottes. Und so wie die Mauern Jerichos eingestürzt sind, so wird auch unser eigenes Ich einstürzen. Unsere ganzen eigensinnige Wünsche wird eins nach dem anderen sterben. Wir werden einen Sieg nach dem anderen haben, so lange, bis wir den letzten Kampf gekämpft haben. Unser ganzes Denken wird sich verändern, unser Reden wird sich verändern, unser Handeln, unser Charakter wird sich ändern. Wir werden einfach komplett Gott ähnlicher. Und alles, was sich in uns verändern wird, alles wird einen Kampf kosten. Darum ist das Leben in Kanaan mit Kampf verbunden. Ein Leben mit Gott ist mit Kampf verbunden. Nun, Wie ich schon gesagt habe, ist es interessant, dass wir nicht lesen, in der Zeit, wo die Israeliten in Kanaan lebten, dass sie sich irgendwie zurückgesehnt haben an irgendwelchen Sachen von Ägypten. Sie hatten die Fülle, sie hatten alles gehabt, was sie brauchten. Sie waren glücklich da, wo sie sind. Und darum war dieses Ägypten nicht mehr interessant. Und genauso wird es auch bei einem Menschen, der wo erfüllt ist mit dem Heiligen Geist, der wird alles haben. Die Vielfalt der Speisen, die Gott uns geben will, alles wird er haben. Und die Sünde, die wird nicht mehr ziehen. Das wird keine große Bedeutung in unserem Leben haben. Und wenn wir das so alles betrachten, dann verstehen wir auch die Märtyrer, die für Gott gestorben sind. Aus welchem Grund haben sie so etwas durchgemacht für Gott? Weil sie einfach alles hatten. Der Zug von Ägypten, das war nicht mehr da. Die wollten nicht zurück zur Sünde. Sie waren dort am Ziel angekommen, wo sie wollten. Und lieber in Kanaan sterben, wie in Ägypten. Ein Gedanke ist mir bei der Vorbereitung so groß geworden. Und zwar lesen wir, dass Abraham, Isaak und Jakob von Ägypten ausgezogen sind, mit dem Ziel, nach Ägypten zu gehen. Abraham und Jakob, die sind in Ägypten angekommen. Aber Isaak hat Gott gesagt, er soll nicht weiterziehen nach Ägypten, sondern er soll dort bleiben, wo er ist. Und er ist dann Gerar geblieben. Und jetzt möchte ich euch fragen, aus welchem Grund haben die drei Erzväter das Land Kanaan verlassen und sind nach Ägypten gezogen? Weiß es jemand? Hungersnot, richtig. Wie kann das sein? Land Kanaan, wo Milch und Honig fließt, Hungersnot. Ist das überhaupt möglich? Und interessant ist es auch, dass alle drei nach Ägypten wollten. Das heißt, Ägypten hat irgendwas geboten, was Kanaan nicht hatte. Und wie ist es bei einem Menschen, der wo erfüllt ist mit dem Heiligen Geist, ist es möglich, dass er hungert? Gibt es sowas? Sowas kann eintreten. Wie ich schon sagte, Jesus bietet an. Er wird niemals uns das Essen nehmen und uns in den Mund schieben. Das wird Gott niemals machen. Das heißt, wir müssen nehmen und wir müssen essen. Wenn wir das nicht tun, dann werden wir hungern. Und der Hunger, der wird uns so weit treiben, dass wir nach Ägypten wieder ziehen. Und auch hier dieses Bild, Ägypten wird immer uns was bieten. Die Sünde hat immer etwas zu bieten. Und wenn wir nicht essen von der Nahrung, was Gott uns gibt, von der Nahrung, die das Land Kanaan bietet, von der Vielfalt, dann werden wir hungern. Und dann wird es nicht lange dauern. Da werden wir uns auch nach Ägypten begeben in die Sünde. Wenn wir die Heiligung erlangt haben, wenn wir erfüllt sind mit dem Heiligen Geist, dann lasst uns mit der Bibel uns beschäftigen. Lasst uns diese Nahrung, die Gott uns gibt, zu uns nehmen. Die Gefahr ist einfach zu groß, dass wir hungern. Die Gefahr ist zu groß, wieder zurück in die Sünde zu gehen. Wenn uns andere Dinge wichtiger werden wie Gott, dann fangen wir an zu hungern. Und die anderen Dinge, die werden uns irgendwann so beeinflussen, dass wir uns dann nach Ägypten begeben werden. Und zum Schluss möchte ich jedem Sünder zurufen, verlasse Ägypten. Verlasse die Sklaverei, werde frei von Sünden, denn genau dafür ist Jesus gestorben. Und jeder, der bekehrt ist, jeder, der von Sünden frei ist, der in der Wüste sich befindet, der konzentriere sich auf das Ziel. Gott möchte dich ins Land Kanaan bringen. Gott möchte, dass du erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist. Bete viel und Gott wird dich weiterführen, Schritt für Schritt, bis du am Jordan ankommst und das im Glauben fassen kannst und über den Jordan gehen wirst. Und alle, die erfüllt sind mit dem Heiligen Geist, die bitte ich, ernähre dich von den Früchten, die Gott dir gibt. Lies die Bibel, beschäftige dich mit Gott und achte darauf, dass nichts, aber auch gar nichts wichtiger wird wie Gottes Sache, damit du keinen Hunger leidest. Gott möge einem jeden von uns gnädig sein und uns segnen. Amen.